Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Nichts ist Geschichte. Es kann nicht gelingen, einen Schlussstrich unter historische Ereignisse zu setzen und dann davon auszugehen, dass sie in den Mottenkisten bleiben, in die man sie verdammen wollte. Denn da sind die Menschen, die gemachte Erfahrungen weitervererben, traumatisch oft. Ihr Verhalten prägt auch die nächste Generation und die danach. Das zeigen gleich drei Bücher, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Das erste hat der langjährige Afrika-Korrespondent Bartholomäus Grill geschrieben. Wir Herrenmenschen heißt es und zeigt, wie die deutsche Kolonialzeit heute noch immer unser Denken bestimmt. Gestützt auf Archivmaterial hat der russische Philosophieprofessor Michael Rieklin das Leben und den gewaltsamen Tod seiner Verwandten recherchiert, die für die Oktoberrevolution brannten und dann in die Mühlen des Terrors gerieten. In diesen Tagen vor 100 Jahren endete die Münchner Räterepublik. Mit den historischen Auswirkungen der ungarischen Räterepublik beschäftigen sich die beiden Wissenschaftler Christian Koller und Matthias Marschik in ihrem Sammelband. Ein kurzes linkes Experiment, das die Regierung unter Viktor Orban für eigene politische Interessen bestens zu nutzen weiß. Außerdem bei Andruck sprechen wir über das Buch von Nikolai Hannig. Der Historiker hat sich Naturkatastrophen der vergangenen 20 Jahre angeschaut und den Umgang der Menschen damit. Und wir stellen Ihnen das Buch von Volker Stanzel vor. Der Vizepräsident der DGAP beschäftigt sich darin mit der Außenpolitik Deutschlands, die er aktuell als ratlos bezeichnet. Gleich erfahren Sie mehr. Deutschlands Kolonialzeit dauerte rund 30 Jahre und endete mit dem Ersten Weltkrieg. Sie ist also schon ziemlich lange vorbei und doch auch nicht, wie etwa die Diskussionen um die Rückgabe kolonialer Raubgüter aus deutschen Museen zeigt oder die Klage von Nachfahren der Herero, die Entschädigung für die Gräueltaten der deutschen Kolonialmacht fordern. Der Journalist Bartholomäus Grill berichtet als Afrika-Korrespondent oft über diese Themen. 1993 begann er, für die Zeit von dort zu schreiben. Seit Anfang 2013 arbeitet Grill für den Spiegel. In seinem Buch »Wir Herrenmenschen«, das die gesamten deutschen Kolonialgebiete in den Blick nimmt, reiste er nicht nur durch Afrika, sondern auch nach China und in die Südsee. Entstanden ist eine Mischung aus Analyse und Reportage, die den Rassismus, die Entrechtung und das Morden in den deutschen Kolonien schildert und deutlich machen will, wie hierzulande bis heute voller Stereotype auf Afrika geblickt wird. Sonja Ernst hat »Wir Herrenmenschen« mit großem Gewinn gelesen.
Ein kleiner Junge sitzt auf dem Dachboden und liest in den alten Büchern des Großvaters. So startet Bartholomäus Grill in sein Buch »Wir Herrenmenschen«. Dieser Großvater ist ein Kolonialromantiker, dessen Erinnerungsstücke die deutsche Kolonialgeschichte verherrlichen als großes Abenteuer und Heilsbringung. Kein Wort über Ausbeutung, Misshandlung und Tod. Bartholomäus Grill ist Jahrgang 1954. Er ist Journalist und berichtet seit mittlerweile mehr als 25 Jahren aus Afrika für deutschsprachige Medien. Sein Buch ist die Suche nach den Spuren deutscher Kolonialgeschichte. Denn bis heute färbe Deutschland diese Zeit schön, so Grill im Gespräch.
Wir tendieren dazu, die Kolonialgeschichte zu verklären, zu sagen, das war ja nur eine kurze Episode. Wir konnten also nicht größeren Schaden anrichten und so wird diese Geschichte als Kolonialidyll verklärt.
Auf rund 300 Seiten beschreibt Grill die Schreckensherrschaft im heutigen Tansania, in Kamerun oder auch in Papua-Neuguinea. Er geht auf die Rolle der christlichen Missionen ein, auf die Unternehmen und auf das Deutsche Reich, das ab Ende des 19. Jahrhunderts eine zunehmend imperialistisch geprägte Politik verfolgte. Auch in Berlin wollte man ein Stück vom kolonialen Kuchen abhaben. Der Autor skizziert, wie die deutsche Kolonialisierung in den Ländern voranschritt. Wie in Togo Gebiete durch Schummelverträge unter deutschen Schutz gestellt wurden. Wie die Bauern ihr Land verloren und für Hungerlöhne eine Infrastruktur aufbauten. Eine Infrastruktur, die allein für die Ausbeutung des Landes angelegt war, nie für dessen Entwicklung. Krill beschreibt, wie in Kamerun Lohnsklaven für die Plantagen zwangsrekrutiert wurden, denn die Welt wollte Kautschuk und deutsche Handelsfirmen lieferten. Er schildert Rassismus, Entrechtung und anhaltende Gewalt. Diesen Terror macht Grill am Beispiel einzelner Statthalter fest, wie Lothar von Trotha in Namibia oder Jesko von Puttkamer, Gouverneur von Kamerun.
Puttkamer war der Prototyp des deutschen Kolonialherrschers, eitel, egomanisch, brutal, durch lächerlichste Anlässe in seiner soldatischen Ehre gekränkt, ein leidenschaftlicher Verfechter der Vergewaltigungspolitik mit unverhohlen genozidalen Gelüsten. Mittelmäßige Männer wie er, die es in der politischen Elite des Kaiserreiches zu wenig Ansehen gebracht hatten, konnten in den Kolonien deutsche Allmachtsfantasien ausleben und mit tyrannischen Methoden ihre eigenen Staatsgebilde formen.
Im Falle Namibias und den Verbrechen an den Herero und Nama distanziert sich Grill in seinem Buch von der Mehrheit deutscher Historiker. Ohne die Verbrechen zu bestreiten, zeigt sich Grill skeptisch, dass es ein Völkermord war. Dazu sagte er im Gespräch:
Es geht gar nicht darum, die deutschen Kolonialverbrechen und Grausamkeiten zu bestreiten, aber es ist auch nicht geholfen, rückwirkend den Begriff des Völkermords anzuwenden. Und dieser Begriff wird viel zu inflationär angewandt und bagatellisiert und banalisiert die tatsächlich großen Völkermorde in der Menschheitsgeschichte.
Im Buch erläutert Grill die Einschätzung verschiedener, auch internationaler Historiker und positioniert sich dazu. Das ist interessant und legitim. Er streift dazu viele andere Konflikte, die er auch nicht als Völkermord definieren würde. Damit aber gerät das Buch an einzelnen Stellen in eine allgemeine Vorwurfshaltung. Zugleich beschreibt der Autor, wie er für seine Zweifel an der Einschätzung als Völkermord Applaus von der falschen Seite erhält, nämlich von deutschstämmigen Namibiern, die bis heute gefangen sind in ihrem rassistischen Denken. Er trifft solche Weißen auf seiner Reise. In Tansania wiederum spürt er den Askari nach, schwarzen Soldaten, die für die deutsche Kolonialarmee kämpften. Ebenso erzählt er, wie er in deutschen Museen nach dem Schädel des getöteten Mangi Meli sucht, der 1900 als Teil einer Strafexpedition der deutschen Kolonialtruppe gehängt wurde. Grill berichtet anschaulich von vielen persönlichen Begegnungen und von vielen Orten. Und das ist die Stärke des Buches. Denn vielen Lesern werden Ereignisse und Personen der Kolonialgeschichte nicht ganz neu sein. Aber Grill liefert eine gute Mischung aus Analyse und Reportage. Er schreibt mitreißend und anschaulich und transportiert immer wieder die Folgen der Kolonialzeit bis ins Jetzt. Denn, so der Autor, die Kolonialzeit wirke bis heute in unseren Köpfen fort. Wir schauten weiterhin mit einem kolonialen Blick auf Afrika, ohne die tiefgreifenden Folgen der Kolonialzeit wahrhaben zu wollen. Das zeige sich in der Debatte um Migration aus Afrika und ebenso, wenn es um die Rückgabe kolonialer Raubgüter aus deutschen Museen gehe. Grill fordert deshalb einen postkolonialen Diskurs, der das Wir und Ihr überwindet. Ein Diskurs, der endlich in den europäischen Zivilgesellschaften geführt werden müsse, sowie in den afrikanischen. Auch dort müsse die Debatte weiter vorangetrieben werden, sagt Grill.
Es geht also um eine radikale Selbstfindung, letztendlich um die Dekolonialisierung des Bewusstseins, das die Engländer Mindset nennen, der Einstellungen, der Wahrnehmungsweise und so weiter. Also im Grunde eine zweite Befreiung der Kolonisierten.
Auf der Grundlage eines postkolonialen Diskurses sei es möglich, die vielfältigen Verflechtungen der afrikanischen und europäischen Geschichte neu zu betrachten. Und künftig Menschen aller Kulturen und Hautfarben einfach als Menschen wahrzunehmen.
Sonja Ernst war das über das Buch von Bartholomäus Grill, Wir Herrenmenschen, unser rassistisches Erbe. Eine Reise in die deutsche Kolonialgeschichte. Es ist bei Siedler verlegt, füllt 304 Seiten und kostet 24 Euro. Himmelsstürmer wurden die jungen Leute genannt, die 1917 dafür brannten, die Gesellschaft in der jungen Sowjetunion radikal umzubauen. Doch viele von ihnen endeten tragisch in Straf- und Arbeitslagern oder gleich in den Kellern der Lubjanka, des berüchtigten Moskauer Geheimdienstgefängnisses. Für Michael Rieklin, der am Philosophischen Institut an der Moskauer Akademie der Wissenschaften arbeitet, ist diese gewaltvolle Zeit des stalinistischen Terrors Teil der Familiengeschichte, in dessen Mittelpunkt sein Großvater und dessen Bruder stehen. Vor 12 Jahren hat Rieklin schon einmal große Aufmerksamkeit für sein Essay Mit dem Recht des Stärkeren erfahren und dafür auch den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten. Seine desillusionierten Betrachtungen über die Entwicklungen Russlands, in der religiöser Nationalismus und Intoleranz sich breit gemacht haben, sprachen damals viele an. Meine Kollegin Sabine Adler hat nun sein neues Buch Leben ins Feuer geworfen gelesen und weiß, ob es ähnlich überzeugt.
Der russische Philosoph Michael Rieklin nimmt sich nicht nur ein besonders düsteres Geschichtskapitel vor, vielleicht das finsterste überhaupt, nämlich die Zeit vom Bürgerkrieg nach der Oktoberrevolution bis zu den Terrorjahren unter dem Diktator Stalin. Er erzählt es auch auf die schwierigste Weise. Er hat eine Familienbiografie verfasst, in deren Mittelpunkt sein Großvater und dessen Bruder stehen. Sergei und Nikolai Chaplin waren glühende Kommunisten, gehörten zur bolschewistischen Elite. Großvater Sergei im Auslandsgeheimdienst, Großonkel Nikolai als Gründer der kommunistischen Jugendorganisation Komsomol. Nikolai kämpfte gegen Mullahs und Popen, gegen die Scharia, Blutrache und die Unterdrückung der Frauen, für die Alphabetisierung der Landbevölkerung. Und ließ die Produktion von Ziehharmonikas ankurbeln, die bis dahin nur reiche Bauernfamilien besaßen. Er gründete eine Ziehharmonika-Kommission und Ziehharmonika-Wettbewerbe. Doch der Komsomol entwickelte keinerlei Eigenleben, vielmehr ordnete er sich vollkommen der kommunistischen Partei unter. Die Brüder gehörten zwar von Beginn an zur jungen sowjetischen Nomenklatura, allerdings verzichtete Nikolai Chaplin auf deren Privilegien, teilte freiwillig seine Wohnung, das Essen, sogar die Kleidung mit seinen Genossen, mit denen er sich auf dem Weg zum Kommunismus wähnte. Michael Rieklins Großvater und Großonkel entstammten einer gläubigen Familie. Ihr Vater stellte sich als Priester vor allem vor die Armen und Schwachen, weswegen er mehrfach zwangsversetzt wurde. Dieser Widerstand zur Zarenzeit rettete ihn vor Verfolgung durch die Bolschewiken. Der Glaube seiner Söhne an die Herrschaft des Proletariats sah er als eine folgerichtige Fortsetzung seiner Religion. Dem Sieg des Kommunismus, erst in der Sowjetunion und später, wenn möglich, in der Welt, ordneten die Himmelsstürmer, wie sich diese jungen Parteisoldaten nannten, alles unter. Für den radikalen Umbau der Gesellschaft waren sie zu großen Opfern bereit.
Die Ermordung jener, die zu den ausbeuterischen Klassen gezählt wurden, rechtfertigten sie mit den Interessen der Weltrevolution. Ihre Mitgliedschaft in der Partei verstanden sie als freiwilligen Verzicht auf das Recht zu selbstständigem Denken, auf eine von der Partei unabhängige Meinung.
Rieklins Verwandte beteiligten sich zwar nicht an den Gewaltakten, aber sie kritisierten sie auch nicht. Sie nahmen die Gleichschaltung ihres Denkens hin, es war ihre Form von Hingabe, und wurden so zu Wegbereitern der Sowjetdiktatur. Ein Dilemma für den Autor, der sich nicht schont.
Die wichtigste Frage beim Verfassen dieses Buches lautet, wie sich zu den Personen stellen, von denen es handelt. Auf der einen Seite ist ihnen, die ihr Leben dem Sieg der Weltrevolution gewidmet haben, die persönliche Integrität nicht abzusprechen. Auf der anderen Seite handelt es sich um Menschen, die im Namen dieses Ziels zu allem bereit waren.
Nikolai und Sergei Chaplin verehrten Lenin fast als gottähnliche Gestalt, was sie für Stalin zu Widersachern machte, die vernichtet gehörten. Michael Rieklin wälzte Archivordner, suchte Zeitzeugen, um den gewaltsamen Tod seiner Familienangehörigen zu rekonstruieren. Seine Mutter konnte nur bedingt helfen, erinnert sich der 71-jährige Autor.
Sie verlor ihren Vater im Alter von 10 Jahren. Er wurde 1937 verhaftet. Sie wurde im Jahr 1927 geboren. Erst Mitte der 1950er Jahre, nach dem Tod Stalins, erfuhr sie von der Ehefrau eines Mitgefangenen in Kolyma, was geschehen war. Er hatte es meinem Großvater versprochen, die Familie zu informieren. Mein Großvater war ein schöner, 1,90 Meter großer Mann. Meine Mutter hat ihn bewundert.
Ob Elite oder Fußvolk, jede russische Familie hatte Opfer des Stalin-Terrors zu beklagen und konnte dies nur innerhalb ihrer 4 Wände tun. Riklins Familie war keine Ausnahme.
Wer darüber sprach, war zum Tode verurteilt. Unter Stalin durfte man nicht sagen, was mit den Angehörigen wirklich geschehen war, wenn man es überhaupt wusste. Meine Mutter musste sich absichtlich ahnungslos geben und sagen, dass ihr Vater irgendwohin verschwunden sei. Ihr Bruder genauso. Er distanzierte sich von seinem Vater, nur so konnte er studieren und Karriere machen. Er wurde immerhin Botschafter und stellvertretender Außenminister unter Schewardnadze. Er musste sagen, dass er mit dem Vater nichts zu tun hatte, obwohl der FSB die verwandtschaftlichen Verhältnisse natürlich ganz genau kannte.
Nikolai Chaplin, der Komsomolgründer, wurde 1938 in der Lubjanka erschossen. Bruder Sergei 1941 oder 1942 im Straflager an der Kolyma. Wie vielen Terroropfern wurde auch ihnen ein eigenes Grab vorenthalten. Anders als Wassili Blochin. Dem Exekutor in der Lubjanka wurde unter Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow noch eine offizielle Ruhestätte verweigert, doch dann setzten ihm zunächst KGB-Chef Andropow und später Russlands Präsident Putin Denkmäler, die immer pompöser ausfielen. Der Tscheker Offizier Blochin hat zwischen 1924 und 1953 persönlich 10.000 bis 15.000 Menschen getötet. Es sind diese Beispiele, mit denen der in Leningrad geborene Schriftsteller Riklin sein Heimatland immer wieder aufschlussreich charakterisiert. Noch heute, in der Putin-Zeit, erschüttern schwere Anschläge Riklins Familie. Der Philosoph und Übersetzer hatte den Tod seiner Frau Anna Altschuk zu verkraften, deren Leichnam vor über 10 Jahren in der Berliner Mühlendammschleuse gefunden wurde. In seinem Buch über Anna forschte er, warum sie, die Künstlerin und Dissidentin wider Willen, so früh starb. Sie galt als Kritikerin der heutigen Putin-Herrschaft, doch eher als eine Fremdeinwirkung, vermutet Riklin in der Entwurzelung seiner Frau, ihrer Vertreibung aus ihrem Sprach-, Arbeits- und Freundeskreis, den Grund für ihren möglichen Freitod. Riklin ist ein sensibler Schreiber von Familientragödien. Sein neues Buch »Leben ins Feuer geworfen – Die Generation des großen Oktobers« ermöglichte ihm mehr Distanz, vielleicht auch weniger Schmerz als das über seine Frau, denn dieses Mal kannte er keinen der Helden persönlich. Die KGB-Akten seines Großvaters und Großonkels durfte er während seiner Recherche nicht einsehen. Doch just als er sein Buchmanuskript bei der Kreml-kritischen Verlegerin Irina Prochorowa abgeliefert hatte, kam ein Anruf aus der Lubjanka FSB-Geheimdienstzentrale. Er dürfe das Archiv jetzt nutzen. So tippte seine in Moskau lebende Tochter über 3 Wochen rund 700 Seiten Akten ab. Auf einer Schreibmaschine, denn Fotos und Kopien waren nicht erlaubt. Das Ende des Großvaters ist nun noch genauer rekonstruierbar. Eine Fortschreibung folgt. Der vorgelegte erste Band ist lesenswert, aber oft dort schwer zugänglich, wo sich Abkürzungen und kaum geläufige Namen häufen. Ein Personenverzeichnis und ein umfangreicheres Abkürzungsverzeichnis wären eine große Hilfe gewesen. Zu sehr ist zu spüren, dass sich Michael Riklin ursprünglich an ein russisches Publikum gewandt hat.
Meint Sabine Adler über das Buch von Michael Riklin, Leben ins Feuer geworfen, Die Generation des großen Oktobers. Aus dem Russischen übersetzt wurde sein Buch von Sabine Grebing und Volker Weichsel. Es ist bei Surkamp erschienen, 336 Seiten gibt's für 25 Euro. Thank you. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Nach Ende des Ersten Weltkriegs ist nicht nur das Deutsche Reich ein Trümmerhaufen, auch der Habsburger Vielvölkerstaat ist zerbrochen. Die Zeit der Umbrüche beginnt. Nicht nur in Deutschland wurde vielerorts mit der Räterepublik nach russischem Vorbild experimentiert, sondern auch in Ungarn. 133 Tage lang, vom 21. März bis zum 1. August 1919, existierte sie dort unter kommunistischen Vorzeichen. Die deutschsprachige Literatur dazu ist rar gesät. Ein von Matthias Marschik und Christian Koller herausgegebener Sammelband will das nun ändern. Matthias Marschik ist Kultur- und Medienwissenschaftler aus Wien und Christian Koller Direktor des Schweizerischen Sozialarchivs in Zürich. Sein Buch über die Geschichte der Fremdenlegion haben wir Ihnen bei Andruck ebenfalls vorgestellt. Stefan Oschwart, ehemaliger Ungarn-Korrespondent der ARD, hat nun das neue Buch gelesen und beginnt mit bestens vertraut.
Auf ihr roten die Paläste stehen noch, Grafen, Herzöge, Bourgeoise sollen zittern. Ende 1918 kommt dieses russische Revolutionslied nach Ungarn. Die sogenannte Astern-Revolution fegt die Monarchie beiseite. Ungarn wird unabhängig von Österreich. Soldaten- und Arbeiterräte entstehen, sie besetzen die Landgüter der Adligen. Neuer Ministerpräsident wird der Grundbesitzer Mihai Károlyi, der seine eigenen Landgüter verteilt. Eine tragische Figur, sagt der Schweizer Historiker Christian Koller, einer der Herausgeber des Sammelbandes über die ungarische Räterepublik.
Dieser sogenannte Rote Graf, politisch ist er linksbürgerlich, versucht eben eine parlamentarische Demokratie aufzubauen und auch das bisherige ungarische Territorium zusammenzuhalten. Und unter dieser doppelten Belastung scheitert diese Politik und macht dann eben schließlich im März 1919 der Räterepublik Platz.
Die hat nur 133 Tage Bestand, aber hinterlässt Spuren, etwa durch die Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Männer und Frauen. Die Rolle der Intellektuellen, etwa des Philosophen Lukács, wird in dem Bändchen beleuchtet. Die Kunst- und Kulturdebattierkreise. Also man erfährt, dass Bücher und Zeitschriften in Schwimmbädern ausgelegt werden sollten, Pferderennbahnen zu Gemüsegärten wurden. Christian Koller.
Es gab eine kulturelle Blüte, es gab Reformen im Erziehungswesen, im Bildungssystem, die durchaus modern und jetzt auch nicht spezifisch kommunistisch anmuten, sondern als auch Überwindung einer Rückständigkeit Ungarns in dieser Zeit. Das meiste wird aber dann in der darauffolgenden Zeit wieder rückgängig gemacht.
Unterm Strich ein kurzes bolschewistisches Experiment, von vielen Seiten bedrängt, die ungarische Rote Armee auch nach dem Ersten Weltkrieg noch im Kampf, nämlich mit den Anrainerstaaten, die ein Stück vom Ungarnkuchen wollen, und mit den weißen ungarischen Truppen, rechtsextremen Freischärlern um den Admiral Miklós Horthy, der im November 1919 als Bezwinger der Roten auf einem Schimmel in Budapest einreitet, für den heutigen Regierungschef Viktor Orbán ein Held.
Dass die Geschichte uns nach dem verlorenen Weltkrieg, den 133 Tagen des Roten Terrors und dem Friedensdiktat von Trianon nicht unter ihrer Last erdrückt hat, ist einigen außergewöhnlichen Staatsmännern zu verdanken. Miklós Horthy, Regierungschef István Bethlen und Minister Kuno Klebelsberg.
Orbán nimmt vor allem Maß an Horthy, dem Bezwinger der Räterepublik, dem antisemitischen Hitlerverbündeten, der die amputierten Gebiete kurzfristig zurückbekommt. Orbán residiert wie sein Vorbild auf dem Burgberg in Budapest. Die Erinnerung an die Räterepublik verschwindet von den Straßennamen, stattdessen Horthy-Statuen im Land. Der Opferkult um das sogenannte Friedensdiktat von Trianon, durch das Ungarn 1920 zwei Drittel seines Territoriums verliert, bestimmt den Diskurs bis heute, beharrlich erneuert durch Rechtsrockbands und einen Gedenktag, den Orbán einführte. Christian Koller.
Es bedient natürlich auch ein simples Muster, gut und böse eben. Die Räterepublik war schlecht, also ist per Umkehrschluss das, was die Räterepublik überwunden hat, gut, und in dessen Tradition will man sich stellen. Und hier kommt auch wieder dieser Punkt Antisemitismus mit rein, diese ganzen Anti-Soros-Kampagnen und die Vorstellung eben von irgendwelchen nationalen Verschwörungen gegen Ungarn, die knüpfen ein Stück weit natürlich auch wieder an solchen Mustern an.
Eines dieser Muster ist die antisemitische Dolchstoßlegende, die Räterepublik sei ein Projekt Budapester Juden gewesen, da Béla Kun die zentrale Figur der Räterepublik und Außenkommissar Jude war.
Wenn man aber das statistisch anschaut, entspricht der Anteil der Juden in der Führung der Räterepublik ungefähr dem Anteil der Juden der damaligen Budapester Bevölkerung.
Mit dem Mythos Judenrepublik räumt das Buch also auf. Es rückt auch roten wie weißen Terror ins rechte Verhältnis. Christian Koller.
Beide Seiten lassen sich eine Vielzahl von Verbrechen zu Schulde kommen. Die Opferzahl des weißen Terrors ist wohl größer als die des sogenannten roten Terrors. Die Verfolgungsmuster sind ebenfalls unterschiedlich. Also vom roten Terror hat man auch gesprochen als Räuberbanden, die eben alles, was angeblich bourgeois, kapitalistisch, reaktionär ist, verfolgen und ausrauben, während beim sogenannten weißen Terror auch eben antisemitische Verfolgungsmuster sich feststellen lassen.
Ein Pluspunkt des Bändchens, es zeichnet ein 3D-Bild. Das Auge der Autoren, Schweizer, Österreicher, Ungarn, betrachtet die 133 Tage und die Vorgeschichte gleichsam durch verschiedene Objektive. Das Ausland, die Rolle der Frauen und Intellektuellen, die jüdische Sichtweise und vor allem die der Erinnerungspolitik in Ungarn. Die Räterepublik als Projektionsfläche, die stärksten Kapitel befassen sich damit. Das Buch ist ein gut komponiertes Menü für den kenntnisreichen Flaneur. Nur wer sich mit Ungarn nicht auskennt, kann sich schnell verlieren im Dickicht von Namen und Daten. Deutlichen Punktabzug deshalb, weil eine Zeitleiste zur Einordnung fehlt.
Stefan Oschwart besprach für Andruck den von Christian Koller und Matthias Marschik herausgegebenen Sammelband Die Ungarische Räterepublik 1919. Innenansichten, Außenperspektiven, Folgewirkungen. Er ist im Wiener Verlag Promedia erschienen. 240 Seiten gibt's zum Preis von 21,90 Euro. Schwere Überschwemmungen gibt's entlang der deutschen Flüsse immer wieder. Aber Orkane werden häufiger und richten deutlich mehr und schwerere Schäden an. Die Böden sind nach der Dürre im vergangenen Sommer immer noch zu trocken und schon wird über den nächsten Jahrhundertsommer spekuliert. Gefahren durch Natur- und Wetterereignisse hat es immer gegeben und wird es immer geben. Aber der Umgang mit ihnen hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte verändert. Davon handelt das Buch von Nikolai Hannig. Der Historiker hat diese Entwicklung anhand der vergangenen 200 Jahre untersucht. Kalkulierte Gefahren lautet der Titel. Jantje Hannover hat es für uns gelesen und meine Kollegin Katrin Stövesand hat vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie zunächst auf den Titel angesprochen. Angesichts der Spanne von 200 Jahren, da fragt man sich natürlich, wie kalkulierbar waren denn Naturgefahren früher, also etwa im Jahr 1800?
Ja, also Naturgefahren waren damals natürlich überhaupt noch nicht kalkulierbar. Allerdings muss man hier auch ein bisschen vorsichtig sein, denn kalkulierbar ist ja nicht dasselbe wie vorhersagbar. Denn vorhersagbar sind Naturkatastrophen ja bis heute nicht. Also zum Beispiel, ob und wann ein Erdbeben sich entlädt. Kalkulierbarer sind sie im Vergleich zu 1800, aber durchaus geworden. Das Buch beginnt dann mit seiner Analyse der Katastrophen und wie diese den gesellschaftlichen Wandel dann geprägt haben, auch nicht wirklich erst im Jahr 1800, sondern mit dem großen Erdbeben von Lissabon. Und das war im Jahr 1755. Und dieses Erdbeben, das hat dann auch einen Tsunami ausgelöst. Und das war damals eine Zäsur in der Zeitrechnung. Die Weltgemeinschaft hat regen Anteil an diesem Erdbeben genommen. Unter anderem auch deshalb, weil das eine sehr hohe Anzahl von Todesopfern gefordert hatte. Das waren insgesamt 60.000 Menschen. Der Autor Hanek identifiziert dieses Beben von Lissabon gewissermaßen auch als die Geburtsstunde für sein Thema Vorsorge und Prävention bei Naturkatastrophen. Denn die Stadt wurde in den folgenden Jahren nach Gesichtspunkten der Sicherheit dann wieder aufgebaut.
Das ist jetzt eine sehr pragmatische Herangehensweise, aber jetzt könnte man natürlich auch ganz ketzerisch sagen, damals galten Naturkatastrophen wahrscheinlich auch eher noch als Strafe Gottes, oder?
Ja, genau. Es gab natürlich diese Perspektive, also die wurde zum Beispiel von den Jesuiten vorgetragen, die das Beben von Lissabon als Werk Gottes sahen und im Übrigen auch sogar die Versuche einer wissenschaftlichen Aufklärung oder sogar das Ansinnen, erdbebensichere Häuser zu bauen, die hielten das für gotteslästerlich. Aber für die Weltgemeinschaft und die Portugiesen stand tatsächlich damals der Forscherdrang im Vordergrund, also nach den Ursachen zu fragen. Lissabon gilt dann auch als Auslöser für die erste Blütezeit seismologischer und geologischer Forschung.
Eine These des Autors ist, dass Katastrophen und Naturgefahren die Menschheit letztlich inspiriert und vorangebracht haben. Woran macht er das denn fest?
Also aus der Perspektive des Autors gesehen, ist die Katastrophe nicht ein Drama, das sie für die betroffenen Menschen damals sicherlich war, sondern ganz im Gegenteil. Hanek sieht die Katastrophe eher wie so eine Art Erweckung. Die Katastrophe steht für Unordnung, die gesellschaftliche Verwundbarkeit zeigt sich und damit entstehen auch Chancen für Neues und die Suche nach Lösungen beginnt. Der Schutz von Naturkatastrophen wurde dann zunehmend an den Staat delegiert. Und das hat auch die Macht der Herrschenden und Regierungen gestärkt. So war das zum Beispiel auch in Deutschland, wo dann in der Folge viele Behörden und auch wissenschaftliche Institutionen errichtet wurden, die für den Katastrophenschutz gearbeitet haben und auch dafür forschten. Hanek stützt sich in seinem Buch auf sehr, sehr viele Quellen. Das sind zum Beispiel Unterlagen aus Archiven und Ministerien, aus der Risikoforschung, von Katastrophenschutzorganisationen und auch Aktenmaterial von Versicherungskonzernen, aber auch private Tagebücher. Das äußert sich dann in einem großen Detailreichtum in seinen Texten. Viele Personen werden vorgestellt, menschliche Schicksale und politische Konflikte dargestellt. Und diese historischen Beobachtungen machen das Buch lesbar und dann auch interessant. Und das ist dann auch das Gerüst, anhand dessen Hanek beschreibt, wie Wissenschaft und Technik, Kunst, Bau- und Architekturgeschichte von Naturgefahren beeinflusst und vorangebracht wurden und wie die drohende Gefahr die Staatenbildung begünstigte.
Was haben denn die Menschen im Verlauf der letzten beiden Jahrhunderte konkret unternommen, um sich vor Naturgefahren zu schützen?
Einerseits haben sie erdbebensichere Häuser gebaut, also da zum Beispiel Holzkonstruktionen eingefügt. Dann wurden Deiche natürlich errichtet oder in den Schweizer Alpen wurden an besonders gefährdeten Hängen Wehrmauern gegen Lawinen gebaut, aber auch Wälder wieder aufgeforstet. Und ein ganz wichtiges Thema, gerade im 19. Jahrhundert, waren die großen Flussbegradigungen. Flüsse waren früher wild durch die Landschaft meandernde Wasserläufe, die auch ihren Verlauf öfter mal geändert haben und dann zum Beispiel Dörfer und Städte überschwemmt haben. Und jetzt sollte der Rhein und die Donau oder auch die Linth in der Schweiz ein festes Bett erhalten. Das war ein gigantisches Projekt, das ganze Landschaften und Ökosysteme grundlegend verändert hat. Ende des 19. Jahrhunderts gründeten sich dann auch die Münchner und die Schweizer Rück. Beides sind bis heute die größten Rückversicherer der Welt. Und diese Konzerne hatten dann ein elementares Interesse daran, mögliche Katastrophen zu minimieren. Und sie sorgten dann dafür, dass Politik und Naturwissenschaft wichtige Informationen zusammenstellten. Zum Beispiel meteorologische und geologische Daten. Schadenswerte sollten berechnet werden und Häufigkeitsstatistiken erstellt. Und tatsächlich minimierte diese Datenbasis die Schadensbilanz von Katastrophen dann in der Folge.
Angesichts des großen Zeitraums, den dieses Buch abdeckt, eben 200 Jahre, beschreibt der Autor, wie sich der Umgang mit Naturgefahren im Laufe dieser Zeit verändert hat?
Ja, das beschreibt er. Im 18. Jahrhundert galt vor allem, der Mensch solle sich der Natur anpassen. Also zum Beispiel nicht dort siedeln, wo häufiger Überschwemmungen sind. Das wandelte sich im Lauf der Zeit. Im 19. Jahrhundert geht es dann mehr darum, die Natur den Bedürfnissen des Menschen anzupassen. Die Natur wird gewissermaßen sogar bekämpft und gezähmt. Und erst im 20. Jahrhundert ist der Schutz der Natur das eigentliche Thema.
Wenn man den Klappentext liest von dem Buch Kalkulierte Gefahren, dann wird ja die Aktualität betont, die das Buch haben soll. Welche Lehren können wir denn aus dem Buch heute angesichts der drohenden Gefahren durch den Klimawandel ziehen?
Also der Historiker Nikolai Hanek äußert sich nicht wirklich zum Klimawandel. Das ist einerseits konsequent, weil er sich nicht im Spekulativen verlieren will und die Zukunft nicht wirklich sein Thema ist. Aber ich finde auch, das ist ein bisschen die Schwäche dieses Buches, denn bei einem Buch zu Naturgefahren, das im Jahr 2019 erscheint, ist der Klimawandel und seine steigenden Temperaturen und steigenden Meeresspiegel das Thema, das einem gewissermaßen unter den Nägeln brennt. Wenn man jetzt also in der Logik des Buches konsequent weiterdenkt, könnte die Lehre vielleicht sein, einerseits, dass die Menschen erstmal diese richtig große Katastrophe brauchen, um dann vielleicht ins Handeln zu kommen. Und andererseits, die Menschen haben immer eine Lösung gefunden in der Vergangenheit und werden sie jetzt mit ihren gewachsenen technischen Möglichkeiten auch finden. Aber diese Interpretation überlässt Hannig weitgehend dem Leser selbst.
Jantje Hannover war das über Nikolai Hannig. Kalkulierte Gefahren, Naturkatastrophen und Vorsorge seit 1800. Es ist bei Waldstein verlegt, füllt 654 Seiten und kostet 39,90 Euro. Die deutsche Außenpolitik war jahrzehntelang erfolgsverwöhnt. Jetzt verlangt sie nach neuer Orientierung. Das sagt Volker Stanzel. Der Diplomat im Ruhestand ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP, und hat jetzt ein Buch vorgelegt, das den Titel »Die ratlose Außenpolitik« trägt. Es ist nicht nur der geringe Rückhalt für außenpolitische Entscheidungen in der Bevölkerung, der ihn beschäftigt. Für Stanzel muss sich die deutsche Außenpolitik auch gegenüber dem Einfluss von neuen Technologien, autoritären Staatslenkern und neuen Öffentlichkeiten in unserer Gesellschaft positionieren. Aber wie genau kann sie das tun? Diese Frage zieht sich durch sein Buch und Winfried Dolderer hat es für Andruck gelesen.
Ein US-Präsident, der auf die Werte und die Solidarität des Westens pfeift. Ein expansives China, ein aggressives Russland. Flüchtlingskrise, islamistischer Terrorismus sowie in Europa selbst Auflösungserscheinungen und die Welle des Rechtspopulismus. Die Welt sei aus den Fugen, konstatiert der Autor Volker Stanzel.
Dieses Buch ist der Versuch, aus der Beobachtung deutscher und europäischer Außenpolitik zu lernen. Dabei ergeben sich Schlussfolgerungen für eine moderne Außenpolitik und generell für Politik in Zeiten zerfallender Öffentlichkeit und neuer gesellschaftlicher Verschiebungen.
Der Japanologe und Sinologe Stanzel ist seit 4 Jahrzehnten im außenpolitischen Geschäft. Er war in leitenden Funktionen im Auswärtigen Amt tätig, Botschafter unter anderem in Peking und Tokio, Lehrbeauftragter an Hochschulen in den USA, Japan und in Berlin. Seit 2018 ist er Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Deutschland, so seine Diagnose, habe sich zu lange auf den außenpolitischen Erfolgen der alten Bundesrepublik ausgeruht und so den Anschluss an den globalen Wandel verpasst. Das Hauptversäumnis sieht Stanzel in einem Mangel an europäischer Einbettung deutscher Außenpolitik.
Menschen lernen aus Erfolgen wie aus Misserfolgen. Wenn aber die Erfolge geradezu einzigartig sind, dann liegt es nahe, die zugrunde liegende politische Strategie konsequent weiter anzuwenden. Die erste Gefahr, die dabei entstand, war die der Selbstüberschätzung.
Westbindung, Aussöhnung mit den einstigen Kriegsgegnern, europäische Einigung, Ostpolitik und nicht zuletzt alles überwölbend das transatlantische Verhältnis nennt Stanzel als die Elemente, die das Erfolgsrezept und den außenpolitischen Konsens der alten Bundesrepublik ausmachten. Manche dieser Prämissen sind brüchig geworden. Das transatlantische Verhältnis, bisher Bezugsrahmen jeglichen deutschen außenpolitischen Handelns, habe unter der Veränderung der Prioritäten beim amerikanischen Partner gelitten. Der europäische Pfeiler indes sei schwächer geworden, weil die deutsche Seite selbst ihre Prioritäten geändert habe. Sie habe seit einigen Jahren oftmals mehr auf deutsche Führung in Europa als auf europäische Lösungen gesetzt, kritisiert Stanzel. Als Bruchpunkt sieht er die Finanz- und Eurokrise. Damals sei die politische Initiative von den europäischen Institutionen auf die nationalen Regierungen übergegangen, unter denen die Deutsche den Ton angegeben habe. Sie sei in der Folge, meint der Autor, der Verführung zu übergroßer Selbstsicherheit erlegen. Stanzel hält wenig vom Streben nach einem ständigen deutschen Sitz im Weltsicherheitsrat. Er kann auch einem Selbstverständnis Deutschlands als Gestaltungsmacht auf der Weltbühne nichts abgewinnen, von dem einige Jahre lang im Auswärtigen Amt die Rede war. In der heutigen Welt stoße die einst erfolgreiche deutsche Außenpolitik an ihre Grenze.
Der Weg zu einer zeitgemäßen, einflussstarken und zugleich vertrauenswürdigen deutschen Außenpolitik führt nur über die Bündelung der Kraft aller Mitgliedstaaten in der Union.
Breiten Raum widmet der Autor der Digitalisierung, der auch durch sie bewirkten Fragmentierung der Gesellschaft in unterschiedliche Teilöffentlichkeiten und den diversen aktuellen Formen des Bürgerprotests. Er sieht darin nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance für einen neuen außenpolitischen Konsens. Er zitiert eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr, der zufolge damals die Hauptsorge der Deutschen der Gefährdung der Welt durch die Politik Donald Trumps galt, gefolgt von Ängsten vor der globalen Migration. Für Stanzel bedeutet dies, dass originär außenpolitische Fragen nach langer Zeit wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt sind. In dieselbe Richtung weisen, wie Stanzel meint, die Demonstrationen gegen den G20-Gipfel 2017 in Hamburg, der letztlich erfolgreiche Protest gegen das transatlantische Handelsabkommen TTIP, die pro-europäischen Pulse of Europe-Kundgebungen. Als gemeinsames Motiv sieht er die Sorge um den Zustand der Welt.
Die deutsche Außenpolitik ist direktes Ziel der sich von ihren Auswirkungen betroffen fühlenden Bürger. Pegida, Occupy, Walfangproteste. Sie sind nur einige der Foren, mit denen Bürger Mitsprache in außenpolitischen Angelegenheiten fordern.
Sollte nicht, fragt Stanzel, die Politik das Gespräch mit diesen Bürgern suchen und sie zur Teilhabe heranziehen? Wäre das nicht der Weg zu einem neuen außenpolitischen Konsens? Wie aussichtsreich ein solches Unterfangen wäre, bleibt freilich offen. So einleuchtend Stanzels Befunde und Schlussfolgerungen erscheinen, so oft fragt sich doch der Leser, wie die Kluft zwischen den als wünschenswert skizzierten Perspektiven und der europäischen Realität zu überbrücken ist. Es ist ein Buch zum Diskutieren und Weiterdenken, das der Autor vorgelegt hat.
Meint Winfried Dolderer über das Buch von Volker Stanzel, Die ratlose Außenpolitik und warum sie den Rückhalt der Gesellschaft braucht. Es ist bei Dietz verlegt, 256 Seiten kosten 26 Euro. Das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Nächste Woche feiert das Grundgesetz sein 70-jähriges Bestehen. Dass es am 23. Mai 1949 überhaupt verkündet werden konnte, dafür hatte der Parlamentarische Rat in knapp 9 Monaten und immer in enger Abstimmung mit den Alliierten zuvor den Entwurf erarbeitet. Der Historiker Michael Feldkamp hat nun ein Buch darüber geschrieben. Nächste Woche erfahren Sie mehr. Wenn Sie aber gerade jetzt Lust bekommen haben auf ein neues Buch, schauen Sie doch mal auf unsere Seite deutschlandfunk.de oder in unsere kostenlose Audiothek-App. Da finden Sie außer unseren aktuellen Besprechungen auch viele andere Bücher, die das Lesen lohnen und natürlich auch die ganze Sendung zum Nachhören. Ich bin Melanie Longerich, sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.